Der Predigtext des heutigen Sonntags stammt aus dem Alten Testament, 2. Mose 33. Der Herr sprach zu Mose: Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf den Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Freunde, es ist mir ein großes Anliegen, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, verständlich rüberzubringen, gerade für Leute, die mit Glauben nichts am Hut haben, also für säkulare Menschen. Und entsprechend, wenn ich dann so einen Bibeltext lese, dann frage ich mich zuallererst, wie hört diesen Text eigentlich ein Mensch, der keine Ahnung vom Glauben hat, dem das alles fremd ist? Und ich kann mir vorstellen, er hört, da will einer Gott sehen, irgendwie klappt das auch, aber nicht so richtig. Aber diese Geschichte greift eine alte Sehnsucht auf, nämlich die Sehnsucht, irgendwie Gott zu sehen, Gott zu spüren, Gott zu erleben. Der Satz, von dem viele Atheisten heute verinnerlicht haben, ja, ich glaube nur, was ich sehe, ist der eigentlich ein Satz, ich glaube, der ist so alt wie die Menschheit selber. Ich ging in die Schule, da kann ich mich an eine Geschichte erinnern, 2. Klasse, ja, Frau Hüste, unsere Lehrerin, die sagte: Liebe Kinder, es ist bewiesen, dass es keinen Gott gibt. Ihr wisst ja, Juri Gagarin, der sowjetische Kosmonaut, war im Weltraum. Und da hat er durch das Fenster seiner Rakete geguckt und hat Gott nicht gesehen. Also es gibt keinen Gott. Ich dachte damals schon, halt, das ist aber schon ein bisschen sehr einfältig. Denn ein Gott, der im Weltraum herumfliegt, der Teil dieser Welt ist, also das schien mir damals schon nicht sehr überzeugend. Schon ein bisschen cleverer hat sich Ed White ausgedrückt. Ed White war der erste Amerikaner im All 1965 und er ist dort auch aus der Rakete ausgestiegen in so einem Raumanzug. Und als er zurückkam, hat man ihn auch gefragt, ob er Gott gesehen hat. Seine Antwort: Ich hätte Gott gesehen, wenn ich aus meinem Raumanzug ausgestiegen wäre. Der Anknüpfungspunkt heute ist, wir leben in einer Zeit, wo die Menschen einfach nicht mehr mit der Kirche glauben, sondern wie früher, sondern sie wollen eigene Erfahrungen machen. Sie wollen irgendwie etwas von Gott mitbekommen, Gott sehen. Und das ist sozusagen der Anknüpfungspunkt in unsere Zeit. Und Karl Rahner, ein ganz großer katholischer Theologe, hat etwas gesagt in den 60er Jahren, dessen Bedeutung wir heute überhaupt erst richtig verstehen. Nämlich, der Christ der Zukunft wird Mystiker sein. Einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nichts sein. Das heißt, die persönliche Vergewisserung, der persönliche Zugang zum Glauben, auch zur Erfahrung des Glaubens, spielt heute eine größere Rolle als früher. Und ich habe in meiner Zeit als Pfarrer in Sonneberg, wo ich eine Gemeinde aufgebaut habe, und in Berlin, wo ich die junge Kirche gegründet habe, da sind viele junge Leute aus dem, meistens junge Leute aus einem atheistischen Hintergrund zum Glauben gekommen. Warum sind die wohl zum Glauben gekommen? Nicht, weil ich sie so doll überzeugt hätte oder so, sondern sie haben einen Zugang zum Glauben gefunden, weil sie etwas erlebt haben, etwas spirituelle Erfahrung gemacht haben, wie man das heute so allgemein sagt. Und meine Erfahrung, die ich da gemacht habe, deckt sich auch mit dem, was kürzlich die Leipziger Religionsphilosophin Monika Wohlraab Saar herausgefunden hat. Die haben eine groß angelegte Studie gemacht in Deutschland. Und da hat sie gerade für Ostdeutschland herausgefunden, dass es dort unter jungen Leuten ein wachsendes religiöses Interesse gibt und dass der alte ideologische DDR-Atheismus an Einfluss verliert. Und sie schreibt in ihrem Buch, dass 19- bis 29-Jährige im Osten Deutschlands religiöser sind als die Generation ihrer Großeltern und noch viel religiöser als die Generation ihrer Eltern. Obwohl diese jungen Leute atheistisch aufgewachsen sind und von Religion eigentlich völlig unberührt sind. Aber sie glauben an etwas Höheres, an eine geistige Wirklichkeit, für die sie aber gar keine Begriffe haben, weil sie keine religiöse Bildung haben. Man nennt das Ganze agnostische Spiritualität. Das bedeutet nicht, dass die Leute christlich sind oder irgendwas, die jungen Leute, aber sie sind offen. Deshalb ist das Thema unseres Predigttextes, nämlich der Wunsch des Mose, lass mich dein Angesicht sehen, ist eigentlich eine hochaktuelle Frage, weil die Menschen sich heute nach geistlicher Erfahrung sehnen. Sie wollen Vergewisserung in der Frage, gibt es vielleicht doch einen Gott? Und mag er mich? Und da ist auch eine neue Sehnsucht, weil wir spüren, dass diese Welt sehr ungeborgen ist. Und wir fragen uns, vielleicht gibt es da jemanden im Himmel, der auf mich aufpasst, der mir Halt, Orientierung und Erlösung gibt. Da ist diese Sehnsucht da und gleichzeitig hindern in unserer Kultur falsche Gottesvorstellungen, dass Menschen zum Glauben kommen. Das ist mir folgende Geschichte. Ich bin vor einigen Jahren bin ich eingeladen gewesen, an einer Gesamtschule den christlichen Glauben vorzustellen. Also in Berlin gibt es keinen Religionsunterricht, sondern nur Ethik. Und die Idee der Ethiklehrerin war, zum Thema christlichen Glauben laden wir doch mal einen Profi ein, also einen Profi-Christen. Und sie hat mich gefragt, mich angerufen, ob ich nicht in Ethikunterricht kommen will. Sie würde die ganz viele Klassen zusammentrommeln, um dort sozusagen den Glauben vorzustellen aus erster Hand. Da habe ich gesagt, mache ich gerne, gehe da hin. Komme da rein, mehrere Klassen, eine Berliner Gesamtschule, alles die oberen Klassen, es ist voll. Und ehe ich überhaupt anfangen kann, melden die sich und versuchen mich fertig zu machen und sagen mir, wie bescheuert sie den christlichen Glauben finden, da in Gott, der die Guten belohnt, die Bösen bestraft. Ein Gott, der ja, hinter der Wolke sitzt oder irgendwo im Himmel ist und das alles geschaffen hat und das alles gelenkt. Also lauter eigenartige Gottesvorstellungen. Ich habe mich da vorne hingesetzt, auf dem Lehrertisch, habe mir das amüsiert angehört und nach einer halben Stunde habe ich dann gesagt, kann ich auch mal was dazu sagen? Dann habe ich gesagt, ja, ich kann euch gut verstehen und ihr werdet euch jetzt wundern, ich bin ja auch Atheist. Und dann merkte ich, die waren sehr verunsichert und dann sagte ich, oder denkt ihr, ich bin so bescheuert, an so einen Gott zu glauben? In himmlischer Weltpolizist und was da für Vorstellung. Und dann habe ich sie gefragt, kennt ihr Peter Horton? Kannten sie natürlich nicht. Peter Horton ist ein Wiener Jazz-Gitarrist und er hat auch Bücher geschrieben und in einem seiner Bücher ist ein genial schlauer Satz. Und zwar schreibt Peter Horton, ein Atheist ist jemand, der sich ein Bild macht, um es dann zu verneinen. Das ist genial, der Satz. Viele Menschen, die sich selbst für Atheisten halten, sie verneinen eigentlich ein eigenartiges Bild, das ich auch verneinen würde. Naja, Und dann hatte ich die Aufmerksamkeit der Schüler, leider hatte ich dann nur noch eine halbe Stunde, um den christlichen Glauben vorzustellen, aber immerhin. Dennoch bleibt die Frage, warum offenbart Gott seine Realität nicht stärker in dieser Welt? Warum macht sich Gott so rar? Darunter leiden wir und das ist wirklich unser Problem. Richard Dawkins, die aggressive Stimme des neuen Atheismus, wurde einmal gefragt, was er Gott sagen würde, wenn er doch einmal wieder alle Erwartungen mit ihm konfrontiert würde. Und die Antwort ist grandios. Er hat gesagt, ich würde ihn fragen, warum hast du so viel Anstrengungen unternommen, um dich zu verstecken? Also eine unglaublich spannende Frage. Und das ist ein Problem, was nicht nur Christen haben, was alle Menschen haben. Kann man Gott erfahren? Gibt es Gewissheit? Zurück zu unserer Geschichte, das ja eine Geschichte über Gottes Erfahrung ist. Und sie beginnt mit Sehnsucht. Man muss sich also vorstellen, Mose ist am Ende, der ist richtig frustriert. Er ist im Begriff, beruflich zu scheitern. Er hat ja das Volk aus der Sklaverei geführt und dann ist er in der Wüste und dann verfallen die da alle den Götzen des Mammons, machen sich da ein goldenes Kalb und so weiter, während Mose wahrscheinlich ein paar Tage weg ist auf dem Berg in religiöser Verzückung. Und dann kommt er wieder und dann erlebt er da das totale Fiasko. Und da ist ein Punkt, wo wir auch immer wieder hinkommen, auch als Christen oder Nicht-Christen, nämlich die Frage, gibt es Gewissheit? Ich brauche eine neue Vergewisserung meines Glaubens. Und so betet Mose, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann die Antwort, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Das kann ich eigentlich ganz gut nachvollziehen. Schließlich kann man auch nicht in die Sonne sehen. Wer in die Sonne sieht, erblindet. Aber wo ist Gott zu finden in dieser Welt? Gott verbirgt sich. Warum verbirgt er sich? Es ist so wie beim Versteckspiel. Also es macht ja riesen Spaß, mit Kindern Verstecken zu spielen. Und wenn man mit Kindern Verstecken spielt, dann muss man sehr genau darauf achten, dass man die Kinder dann auch findet. Weil es ist ganz schrecklich, wenn man ein Kind einfach nicht findet und es kommt nach einer Viertelstunde frustriert aus dem Versteck und sagt, du hast mich gar nicht gefunden. Deswegen machen auch nach einer Zeit, ich mache das ja gerne auch mit meinen Nichten im Versteckspiel, nach einer Zeit fangen sie an, machen Piep oder irgendein Geräusch, das signalisiert, ich bin irgendwo in der Nähe, du kannst mich finden, los, such mich. Und so ähnlich ist es mit dem Glauben. Gott sagt, du kannst mich finden, ich möchte von dir gefunden werden. Aber wie kann man Gott finden? Erstmal ganz allgemein, Matthias Claudius, der große Dichter, schreibt an seinen Sohn, Student, befasse dich oft mit heiligen Dingen. Es sind heilige Dinge, die uns auf die Spur zu Gott bringen. Und da fallen mir ganz viele Sachen ein, wie Gott sich heute in dieser Welt kundtut, aber das würde den Rahmen meiner Predigt sprengen, also Sakramente, Bibel, Predigt und so weiter. Deswegen möchte ich nur kurz vier Streiflichter, wie Menschen heute Gott erfahren, wie sie Gott schauen. Das erste ist die Person Jesu. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wenn ich mir das Leben von Jesus anschaue, dann berührt es mein Herz. Er mag Menschen. Er ist zärtlich zu Kindern, er ehrt Frauen. Er hat Gemeinschaft mit Leuten, die keinen guten Ruf haben, isst und feiert mit ihnen, erzählt ihnen von Gottes Liebe und spricht ihnen die Vergebung zu. Allein das Evangelium von heute, das Weinwunder, ich meine, es ist so eine klasse Geschichte. In der Hochzeitsgesellschaft geht der Wein aus, ganz blamabel damals. Und dann hilft Jesus mit einem üppigen Weinwunder aus. Ungefähr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 600 Liter. ich meine, was will man mit einer Hochzeitsgesellschaft, die schon betrunken ist, mit 600 Litern versorgen? Und dann hängt er am Kreuz als Zeichen der großen Liebe Gottes. Echt und voll Barmherzigkeit bis zum Schluss. Das Zweite, wie erfahren Menschen heute Gott? Wie schauen sie Gott? Wie macht sich Gott heute erfahrbar? Ist die Heilige Schrift. Luther sagt, der Geist ist um das Wort herum. Luther selber hat mit großer Sehnsucht, mit der bangen Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott, die Bibel gelesen und hat in der Gnadenlehre des Paulus die Gnade Gottes entdeckt, die eine großartige Erlösungserfahrung auslöste. Das Dritte, wie macht Gott sich erfahrbar? Wie können wir heute Gott schauen mit unserem Herzen? Der Gottesdienst. Gottesdienste sind eigentlich spirituelle Erfahrungsräume. Gut, im Protestantismus hat man ein bisschen eine Vorlesung daraus gemacht, aber wir sind gerade dabei, auch die mystische Dimension des Glaubens wieder zu entdecken, dass uns der lebendige Gott im Gottesdienst begegnen möchte in unserem Herzen, dass wir im Gottesdienst erfahren können, es gibt einen Gott, der uns in Liebe zugewandt ist. Ein Beispiel, ich habe einmal erlebt, also am Pfingstsonntag, da kann es nicht nur darum gehen, dass wir die Menschen über die Erfahrung Gottes belehren, sondern ich habe mir gedacht, man müsste das auch irgendwie erfahrbar machen. Entschuldigung, ich habe hier irgendwo was zu trinken, ich komme gleich wieder. So, jetzt wird es besser. Also, wir waren bei Pfingsten. Es kann bei Pfingsten nicht nur darum gehen, über Gott zu belehren, sondern ich habe überlegt, wie kann ein Gottesdienst auch ein Erfahrungsraum sein? Und da haben wir uns in Berlin mit den Gemeindeältesten, also mit den Leitungsteam überlegt, dass wir die Menschen einladen, dass wir sie, ja, dass sie zum Altar kommen können und wir sie mit einem Kreuzzeichen mit Hilfe von Öl segnen. Und da stehen wir da vorne mit so Tellern und segne die Menschen, die nach vorne kommen. Ich segne dich mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes, denn du bist erlöst durch Jesus Christus, den Gekreuzigten. So gut, dann einige Wochen später sitzt ein junger Mann in meinem Glaubenskurs und er erzählt, wie er in meinem Glaubenskurs gelandet ist. Er sagte, ich war zum ersten Mal in einem Gottesdienst an diesem Pfingsttag, da haben mich Freunde mitgenommen. Und ich dachte mir, naja, wenn es ja vielleicht Gott gibt und so, ich gehe da auch mal nach vorne. Und er beschreibt die Erfahrung, als er das Kreuzzeichen empfing, hat er auf einmal mit einer großen Klarheit im Herzen gewusst, Gott gibt es, er mag mich und ich soll mich auf die Suche machen. Das sind so diese geheimnisvollen Elemente, dass Gott uns irgendwie begegnet, dass Gott uns Zeichen gibt. Und die brauchen wir heute in dieser glaubensarmen Zeit. Und mein viertes und mein letztes Beispiel, Gott begegnet uns in den Armen. Ich war ja öfters in Indien, habe da viel gepredigt, war eingeladen von einem indischen Bischof. Und eines Tages sagt er zu mir, ob ich nicht in die aussätzigen Siedlungen fahren möchte, Lebensmittel zu bringen, um dort auch für die Leute zu beten und einfach ja, diesen Kontakt zur Kirche wieder zu beleben. Gut, der Bischof hat mir ein Jeep samt Fahrer, der gleichzeitig als Übersetzer fungierte, zur Verfügung gestellt. Ich bin in den Supermarkt gefahren, habe den Jeep voller Lebensmittel gepackt, ganz viel Lebensmittel gekauft. Dann bin ich dort in die aussätzigen Siedlungen gefahren, nicht so richtig wissend, was mich eigentlich dort erwartet. Und das war also für europäische Verhältnisse, für einen Europäer schon ganz schön heftig. Ja. Ich habe da also mit den mit den Menschen dort gesprochen, sie haben ihre Nöte erzählt. Man muss sich das vorstellen, so die Aussätzigen mit verfaulten Gliedmaßen, Nasen zum Teil weggefault und das Ganze roch auch nicht so gut. Und sie haben mir halt von ihrem Leben erzählt. Ich habe mir Notizen gemacht darüber, wie vielleicht die Kirche ihnen da besser helfen kann. Und dann am Schluss habe ich mir gesagt, es war mir ganz wichtig, für die Menschen zu beten und sie zum Abschied zu umarmen. Und da musste ich mich echt überwinden. Aber das war unglaublich. Als ich dann da weggefahren bin, habe ich eine Freude im Herzen gehabt. Und ich habe das Gefühl gehabt, mir ist heute Jesus Christus begegnet. In diesen Aussätzigen, mir ist heute Jesus Christus begegnet. Von daher, Gott macht sich erfahrbar in den Armen dieser Welt, wenn wir ihnen in Liebe dienen. Ich möchte die Predigt schließen mit einem kleinen Gebet von Thomas von Aquin. Erfülle mich, o Herr, mein Gott, mit Verstand, dich zu erkennen, mit Eifer, dich zu suchen, mit Weisheit, dich zu finden, mit Treue, dass ich am Ende dich umarmen darf. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und